willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Am Mikrofon ist Martina Schneiberkova. In Brüssel hat heute Vormittag das Gipfeltreffen der europäischen Länder begonnen, das sich auf den Inhalt des künftigen EU-Verfassungsvertrags konzentriert. An der Tagung nehmen auch der tschechische Premier Wladimír Špidla und Außenminister Cyril Svoboda teil. In den Debatten über die Widersprüche der heutigen Welt ist es notwendig, sich auf Bereiche zu konzentrieren, die die Menschen verbinden. Dies erklärte heute der ehemalige tschechische Staatspräsident Václav Havel, der gemeinsam mit dem südafrikanischen Ex-Präsidenten Frederik Willem de Klerk den Diskussionsteil der diesjährigen Konferenz Forum 2000 in Prag eröffnete. De Klerk erinnerte an das Thema der Konferenz Brücken über die globalen Abgründe und bezeichnete die Kluft, die es zwischen den Reichen und den Armen gibt, als das Hauptproblem. Am Diskussionsteil der Konferenz nehmen zahlreiche Persönlichkeiten aus der ganzen Welt teil, unter ihnen auch die US-Ex-Außenminister Madeleine Albright, der EU-Kommissar Franz Fischler und der tibetische Geistliche Dalai Lama. Mehr über das Forum 2000 hören Sie im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Mittwochabend erwartungsgemäß den Regierungsentwurf des Staatshaushalts für das Jahr 2004 in erster Lesung gebilligt. Für den Entwurf, der ein Haushaltsdefizit in Höhe von 115 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 3,8 Milliarden Euro, vorsieht, stimmten 93 Regierungsabgeordnete, 89 Abgeordnete der Opposition waren dagegen. Über die endgültige Verabschiedung bzw. Ablehnung des Budgets wird das Parlament Ende des Jahres entscheiden. Der tschechische Präsident Václav Klaus besucht heute zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Februar dieses Jahres das Abgeordnetenhaus. Er wird am Nachmittag eine Rede vor den Parlamentariern halten, deren Thema vorerst nicht bekannt gegeben wurde. Auf dem Programm seines Besuchs steht auch ein Treffen mit der Leitung der unteren Parlamentskammer. Die Oberstaatsanwaltschaft wird es nicht mehr versuchen, das befreiende Urteil anzufechten, das über die beiden hohen Funktionäre des kommunistischen Regimes Miloš Jakeš und Josef Lenard gefällt wurde. Nach Informationen eines Mitarbeiters der Prager Oberstaatsanwaltschaft werde man sich nicht mehr darum bemühen, dass die beiden Fälle noch vor dem obersten Gericht in Brünn erneut behandelt werden, da es, so der Mitarbeiter, an Beweisen mangele. Im Juni dieses Jahres waren die beiden kommunistischen Politiker vom obersten Gericht in Prag von der Anklage im vollen Umfang freigesprochen worden. Sie waren des Hochverrats im Zusammenhang mit der Invasion der Warschauer Vertragstruppen in die Tschechoslowakei im August 1968 angeklagt worden. Der ehemalige tschechische Präsident Václav Havel nimmt am Freitag in Prag den Internationalen Bürgerpreis Hanna Ellenbogen für seine Verdienste im Kampf um die Durchsetzung der Menschenrechte und für die Entfaltung der Bürgergesellschaft entgegen. Die Auszeichnung, die seit dem Jahr 2000 von der Prager Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit vergeben wird, wird ihm im Gebäude der Tschechischen Nationalbank überreicht. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm begleitet sie jetzt Markéta Maurová.
Tagesecho.
Danke ins Nachrichtenstudio. Was erwartet Sie in den folgenden Minuten? Wir blicken in das Prager Repräsentationshaus, in dem gerade die internationale Konferenz Forum 2000 stattfindet, zu der sich namhafte Persönlichkeiten aus aller Welt eingefunden haben. Wir informieren Sie über den aktuellen Streit zwischen Tschechien und Liechtenstein, der den Beitritt der Tschechischen Republik zum europäischen Wirtschaftsraum verkomplizieren könnte. Und wir berichten über eine erfreuliche Nachricht für junge Männer in Tschechien. Die Wehrpflicht wird zum Ende des Jahres 2004 abgeschafft. Im Anschluss an das Tagesecho meldet sich Jitka Mladková mit der Sendereihe Begegnungen. Sie begleitet Sie heute nach Südmähren, in die Stadt Uherské Hradiště und die dortige Kunstgewerbeschule. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Zum siebten Mal kommen dieser Tage Intellektuelle aus der ganzen Welt zu einer Konferenz in Prag zusammen, die den Namen Forum 2000 trägt. Das traditionelle Treffen erfuhr am Mittwochabend mit einem feierlichen Empfang im Nationalmuseum sein Vorspiel. Seit Donnerstagmorgen stehen aber inzwischen die zahlreichen Diskussionen im Plenum sowie in den Sektionen auf dem Programm. Direkt von der Konferenz meldet sich nun telefonisch mein Kollege Gerald Schubert.
Im Smetana-Saal des Prager Gemeindehauses eines feierlichen Jugendstilbaus hat am Donnerstag früh in ebenso feierlicher Atmosphäre das Programm der diesjährigen Konferenz Forum 2000 Brücken über globale Abgründe begonnen. Gleich zwei Ex-Präsidenten haben hier die Eröffnungsreden gehalten. Zum einen Frederik Willem de Klerk, der ehemalige Präsident Südafrikas, der ja 1993 gemeinsam mit Nelson Mandela den Friedensnobelpreis erhalten hat für seinen Beitrag zur Überwindung des Apartheidsystems. Und zum anderen das ehemalige tschechische Staatsoberhaupt Václav Havel. Er steht ja an der Wiege dieser internationalen Konferenz, die seit 1997 regelmäßig abgehalten wird. Der Grundgedanke des Forums 2000 ist der eines klassischen Thinktanks, also sozusagen einer Bündelung von Ideen, von intellektuellem Potenzial und von verschiedenen kulturellen Perspektiven, die allesamt ihren Beitrag dazu leisten können, den hohen Anspruch der Konferenz zu erfüllen, nämlich konkrete Anregungen zu geben, wie man die wesentlichen, die globalen Probleme der Gegenwart anpacken kann. Eines davon, und zwar das Zentrale, hat Eveline Herfkens genannt. Das ist die UN-Chefkoordinatorin für Entwicklungsfragen und ehemalige holländische Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, als sie in ihrem einleitenden Statement sinngemäß meinte, man kann einen Krieg gewinnen, aber man kann langfristig keinen Frieden gewinnen, wenn man nicht auch den Krieg gegen die Armut gewinnt. Bei den aus aller Welt angereisten Delegierten handelt es sich um Wirtschaftstreibende, Politiker, Wissenschaftler und führende Vertreter von NGOs. Sie alle werden noch bis Freitag in den Plenar, in Podiumsdiskussionen und Workshops gemeinsame Perspektiven erarbeiten, und zwar zu konkreten Themen wie Handel und Landwirtschaft, transnationale Partnerschaften oder internationales Schuldenmanagement. Ich verabschiede mich vorerst aus dem Prager Gemeindehaus, aber Radio Prag wird über den weiteren Verlauf des diesjährigen Forums 2000 natürlich noch ausführlich berichten.
Das kleine Liechtenstein hat es am Dienstag in Luxemburg abgelehnt, den Vertrag über die Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums wegen seines historischen Besitztumsstreits mit Tschechien und der Slowakei zu unterzeichnen. Weitere Informationen dazu nun von Dagmar Keberlova.
Der Außenminister Liechtensteins Ernst Walfe weigerte ebenso wie die Außenminister Norwegens und Islands, die sich solidarisch mit ihm zeigten, seine Unterschrift. Diese drei Länder bilden neben den EU-Ländern den europäischen Wirtschaftsraum. Die Vertreter der zukünftig bald 25 EU-Länder haben den Vertrag indes unterzeichnet. Hintergrund des Streits ist die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Benesch-Dekrete erfolgte Konfiszierung des Vermögens der Adelsfamilie Liechtenstein. Tschechien zufolge hätte sich die Familie Liechtenstein zur deutschen Nationalität gemeldet. Liechtenstein lehnt diese Behauptung jedoch ab und verlangt vielmehr die Anerkennung der Gründung des Fürstentums im Jahre 1866. Den Gesamtwert des Vermögens der Familie Liechtenstein schätzt der Staat Liechtenstein auf 100 Millionen Euro. Wegen dieses Streits wurden bisher auch die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern noch nicht aufgenommen. Der Termin des Beitritts der 10 neuen Länder zum europäischen Wirtschaftsraum parallel zur EU-Erweiterung am 1. Mai kommenden Jahres ist nun ernsthaft gefährdet. Sowohl die EU als auch Tschechien hoffen, dass Liechtenstein am Ende unterzeichnen wird. Sollte die Unterschrift bis zum 1. Mai nicht vorliegen, würde dies Politikern und Analytikern zufolge jedoch keine tragischen Auswirkungen haben. Der tschechische EU-Botschafter Pavel Telička äußerte hierzu:
Dies würde Folgendes bedeuten. Die EBR-Länder würden einen Binnenmarkt mit der EU haben, an dem wir uns nicht beteiligen würden. Wir wiederum würden einen gemeinsamen Binnenmarkt mit der EU haben, nicht aber mit diesen drei Ländern. Dies würde eine Auswirkung auf die 10 Beitrittsländer haben, denn im Rahmen des Vertrags soll es zu einer weiteren interessanten Liberalisierung des Marktes kommen.
Während Analytiker dies also als nicht so tragisch bezeichnen, würde dem Präsidenten der tschechischen Wirtschaftskammer Jaromír Drábek zufolge der EU-Beitritt dann an Bedeutung verlieren.
Es handelt sich hier um einen so bedeutenden Bestandteil der Beitrittsverträge, dass dies für uns eine absolut unannehmbare Situation wäre. Ich hoffe allerdings, dass es in den kommenden Monaten gelingen wird, günstige Bedingungen abzuschließen und sowohl der EU als auch dem EWR beizutreten.
Nicht zuletzt ist auch eine beträchtliche Geldsumme im Spiel. Die drei EWR-Länder müssen für den Zugang auf den Markt der neuen EU-Länder Gebühren zahlen und Tschechien würde dies insgesamt 60 Millionen Euro einbringen.
Der urplötzliche Rücktritt des engagierten Ex-Verteidigungsministers Jaroslav Tvrdík im Frühjahr dieses Jahres hinterließ zunächst eine Lücke und ließ viele Fragen offen. Denn angehende Rekruten wollten ebenso wie die Parlamentarier wissen, ob mit dem Rücktritt auch eine Aufweichung des ehrgeizigen Reformkonzepts von Tvrdík verbunden sei, nämlich alsbald die Wehrpflicht abzuschaffen und ab Januar 2007 ausschließlich auf eine Berufsarmee zurückgreifen zu können. Sein Nachfolger Miroslav Kostelka aber hat längst den Staffelstab von Tvrdík übernommen und am Mittwoch auch klare Vorgaben zur Durchsetzung der bereits eingeleiteten Reform gemacht. Lothar Martin mit den Einzelheiten.
Die tschechische Armee wird letztmalig im kommenden Jahr junge Männer zum Wehrdienst in ihre Reihen einberufen. Denn sollte das Parlament rechtzeitig eine entsprechende Gesetzesnovelle verabschieden, zum 31. Dezember 2004 soll nach Vorstellung des Verteidigungsministeriums der einjährige Grundwehrdienst in Tschechien komplett eingestellt werden und mit ihm ebenso der alternative 18 Monate währende Zivildienst innerhalb der hiesigen Gesellschaft. Dies verkündet am Mittwoch zumindest der oberste Dienstherr der militärischen Behörde, Verteidigungsminister Miroslav Kostelka. Kostelka reagierte damit auf die Bestrebungen verschiedener Parlamentarier, die mit ihren Vorschlägen für eine Reduzierung der Wehrpflicht von derzeit 12 Monaten auf 9 bzw. 6 Monate wieder etwas Bewegung in die scheinbar vor sich hin dümpelnde Transformation der Armee bringen wollten. So sah es jedenfalls der Senator Martin Mestschik, der mit seinem der Weg zur Veränderung genannten Gesetzentwurf eine Verkürzung der Wehrpflicht auf 9 Monate angestrebt hatte. Ich denke in der Tat, dass unser Entwurf zu einer Gesetzesnovelle dazu beigetragen hat, dass die Armee ihre Arbeit betreffs ihrer Reformierung beschleunigt hat und dass wir in dieser Hinsicht geholfen haben. Verteidigungsminister Kostelka hat an seine nun detaillierte auf den Tisch gebrachten Reformschritte jedoch auch Bedingungen geknüpft. Die wichtigste davon ist, dass der Armee in den kommenden 3 Jahren bis zum Abschluss ihrer Transformation keinerlei Mittel aus dem Staatshaushalt gekürzt werden, denn ansonsten würde die angestrebte Reform nur Stückwerk bleiben. So sieht es auch die renommierte Prager Tageszeitung Lidové Noviny, die davon sprach, dass die neue Berufsarmee ohne eine entsprechend moderne Ausrüstung sowie erstklassige Ausbildung der Berufssoldaten um nichts besser wäre als die gegenwärtige und in diesem Fall eher einem mit Asthma laufenden Marathonläufer gleichen würde. Der Oberbefehlshaber des Generalstabs der Armee, General Pavel Stefka, hat daher bereits aufgezeigt, dass eine jetzige Investition in den Reformprozess sich spätestens ab dem Jahr 2007 amortisieren werde. Jawohl, wir haben alles ziemlich genau durchgerechnet. In den einzelnen Jahren bis 2006 wäre zwar zunächst ein Anstieg der Kosten zu verzeichnen, doch nach dem Jahr 2006 kommt es zu Einsparungen, da wir dann jede Menge der für die jungen Rekruten jetzt noch erforderlichen Ausbildungsstätten geschlossen haben werden. Also, zuerst wird es teurer, aber in den darauffolgenden Jahren kommt es endlich zu den gewünschten Einsparungen.
Kaum ist das mehrtägige Prager Designerfest Designblock 2003 zu Ende gegangen, startet in der tschechischen Hauptstadt ein weiteres Mode-Event, Fashion Point Praha. Der viertägige Modemarathon, an dem tschechische und ausländische Designer teilnehmen werden, beginnt am 16. Oktober im Ausstellungssaal Mánes. Unsere freie Mitarbeiterin Lucia Drahoňovská kommt mit den Einzelheiten.
Es wäre sicher übertrieben, Prag als gleichbedeutendes Modemekka wie etwa London, Mailand oder Paris zu bezeichnen. Und doch macht die tschechische Metropole keinen Hehl daraus, allmählich wieder zu einem europäischen Modezentrum zu werden, das sie ohne Zweifel bereits einmal war. Beispiele für diesbezügliche Ambitionen gab es in den letzten Jahren genügend. Zu einer der jüngsten Veranstaltungen zählt eine Modewoche, die unter der Bezeichnung Fashion Point Praha zwischen dem 16. und 19. Oktober im Ausstellungssaal der berühmten Prager Galerie Mánes stattfinden wird. Eröffnet wird Fashion Point Praha am Donnerstagabend mit einer Vernissage der serbischen Künstlerin Zoja Vila-Lobos Popovic. Für die weiteren Tage sind zahlreiche Modeschauen geplant, bei denen sowohl bereits namhafte tschechische Modemacher, darunter Libiana Rochová, Monika Drapalová oder Klára Nademlínská, als auch talentierte junge Designer zu Wort kommen. Alle Kollektionen werden von der Jury der Modeakademie begutachtet und anschließend mit den Auszeichnungen Künstler der Saison oder Talent des Jahres prämiert. Hinter dem Fashion Point Praha stehen seit 2 Jahren die Brünner Veranstalter Jan Chudoba und Eva Valová. Wie Jan Chudoba gegenüber Radio Prag erklärte, halte er die Präsentation tschechischer Künstler sowie den gegenseitigen Austausch zwischen in- und ausländischen Designer für enorm wichtig.
Wir glauben, dass diese Veranstaltung eine große Chance hat. Das Potenzial von den tschechischen Leuten ist groß. Die tschechischen Leute sind sehr kreativ, die sind ganz offen, die sind sehr flexibel. Und wir sind überzeugt, dass die tschechischen Kreateure können gute Mode auf die Bühne bringen. Also das ist ganz sicher, es geht nur um die Bedingungen, um den Leuten die Chance zu geben. Ja, und dann kann die Konfrontation mit der Welt kommen. Ich meine, dass für die tschechischen Leute wieder eine gute Möglichkeit, nicht nur gute Mode zu sehen. Ich meine Mode nicht nur diese klassische Konfektion, aber wirklich eine modische Sache, die Fashion Week, das ist eine gesellschaftliche Sache. Ne? Die Frauen können die Mode beobachten, die Herren können zum Beispiel sich zusammentreffen und auch etwas Geschäftliches besprechen. Damit, dass wir Fashion Week nach Prag bringen oder dass wir das hier machen, das heißt, dass wir auch ein bisschen mehr in Europa oder in der Welt sind.
Zu den besonderen ausländischen Gästen des Fashion Points Praha gehören in diesem Jahr die Französin Kate Gelebar und der mexikanische Designer Armando Mafut. Seine farbenfrohen Kreationen kennen gewiss alle Kinoliebhaber. Denn Mafut entwarf Kleider für die Schauspielerin Salma Hayek, die in dem biografischen Film Frida die extravagante mexikanische Malerin Frida Kahlo verkörperte.
Soweit das Tagesecho von Radio Prag. Schule als Künstlerbrutstätte, so etwa ließe sich das Thema unserer Begegnungen diesmal kurz und bündig formulieren. So eine Akademie der bildenden Künste, die gibt es in Tschechien nur in Prag, ist schon eine exklusive Schule, an der selbstverständlich nicht jeder studieren kann. Da muss man schon ein hohes Maß an Talent vorweisen, aber auch Glück haben, um aufgenommen zu werden. Doch nicht von dieser exklusiven Schule wird jetzt bei uns die Rede sein, sondern von einer Schule, die 15- bis 19-jährigen Schülern die Chance bietet, ihr Talent auf die Probe zu stellen und zu entwickeln und, last but not least, Kontakte mit der Außenwelt zu unterhalten. Jitka Mladková berichtet über ihre Begegnung mit einem Menschen, der viel über diese Schule und ihre Schüler zu erzählen weiß. František Petrák von der Kunstgewerbeschule im südmährischen Uherské Hradiště.
Begegnungen.
Es war noch während der diesjährigen Ferien, als ich die Kunstgewerbeschule in Uherské Hradiště besucht habe. Schüler waren hier also nicht anzutreffen und doch waren sie auf Schritt und Tritt präsent. Überall Vitrinen und Schränke mit den Arbeiten angehender Künstler bzw. Kunstgewerbler, die in dem historischen Gebäude aus der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik eine spezifische Atmosphäre schaffen. Dass sich ausgerechnet hier bis zur Wende 1989 ein berühmt-berüchtigtes Gefängnis befand, in dem es nach dem Machtantritt der Kommunisten im Jahr 1948 auch Folterungen politischer Gefangener gab, würde heute einem Unwissenden beim Schlendern durch die Schulgänge und Klassenräume kaum in den Sinn kommen. Das Leben hat hier seit etwa 1990 mit den Schülern der Kunstgewerbeschule ein völlig neues Kapitel zu schreiben begonnen. Die Schule selbst kann aber auf eine wesentlich längere Existenz zurückblicken und hat im Wandel der Zeit eine Entwicklung durchgemacht. Über die Vorlage der Kunstgewerbeschule in Uherské Hradiště sagte mir einer ihrer Lehrer, František Petrák, Folgendes.
Celá ta historie školy už od počátku je založena na tom, že vznikla nějaká společenská
podpora. Der Werdegang der Schule war am Anfang mit der Firma Batja verbunden, die hierzulande schon längst vor dem Krieg die sich rasant entwickelnde Schuhindustrie und damit eine bestimmte Nachfrage repräsentierte. Es entstand also ein Bedarf an kunstgewerblichem Design. Das heißt an angewandtem Design, plastischem Design, grafischem Design, Schuhdesign und so weiter und so fort. Erst etwas später entstand eine auf üblichen Standards begründete Kunstgewerbeschule. Heute sind wir zwar eine staatliche Schule, die aber auch auf die gesellschaftliche Nachfrage reagieren muss. Wir müssen so zum Beispiel schon reflektieren, was auf dem Gebiet der Reklame geschieht. Unsere Schüler werden auf dem Laufenden gehalten und auch unsere Lehrpläne müssen den aktuellen Trends angepasst werden. Auf der anderen Seite bieten wir auch traditionelle Fächer an.
Der Wandel der politischen Verhältnisse im Lande wurde jedoch ausnahmslos in jedem Fach reflektiert. Mehr oder weniger, je nachdem. Früher gab es hierzulande faktisch keine reklameangewandte Grafik, nur in begrenztem Umfang. Und so musste man das ganze Unterrichtsfach Grafik in dieser Schule neu gestalten. Ganz neu haben sich die Fächer Fotografie und Bekleidung etabliert. Zu den traditionellen Berufsbereichen zählen nach wie vor die des Steinbildners und Keramikers. Insgesamt bietet die Kunstgewerbeschule in Uherské Hradiště 9 Fächer an. Die Schule wird mit dem Abitur abgeschlossen, das in eine Fremdsprache und Kunstgeschichte abgelegt werden muss. Außerdem wird eine sogenannte Diplomarbeit geschrieben. Insgesamt gilt es, die Beherrschung der Technologie des gewählten Faches theoretisch und praktisch nachzuweisen. Nun, Inspirationen wollen Lehrer und Schüler der Kunstgewerbeschule auch außerhalb des eigenen Landes suchen. Auf die Frage, ob sie die Möglichkeit haben zu hören und zu sehen, kurzum zu erfahren, was sich woanders in diesem Bereich tut, bekam ich von František Petrák die folgende Antwort.
Na to odpovím, že máme, protože se prostřednictvím některých kolegů.
Ja, diese Möglichkeit haben wir. Mittels unserer Kollegen Englischlehrer haben wir eine ganze Reihe von Kontakten geknüpft. Wir haben zum Beispiel einen Schüleraustausch mit einer Partnermittelschule im belgischen Antwerpen. Seit 1992 unterhalten wir auch Kontakte mit der Universität in Ipswich in Suffolk. Die Bildungskonzepte unterscheiden sich sehr von unseren. Trotzdem ist es für uns sehr interessant und ebenfalls lehrreich bzw. inspirativ. 2 bis 3 Tage der auf eine Woche anberaumten Begegnungen werden der gemeinsamen Arbeit gewidmet. Die Belgier oder die Engländer bevorzugen die traditionelle Herstellung von Keramik oder kleineren Bronzefiguren. Wir hingegen haben uns während des Besuchs zum Beispiel in Videoart, Grafik oder in Netzdruck versucht.
Viele Jahre lang, bis 1989, lebte man in der Ex-Tschechoslowakei in einer Isolation. Und so fragte ich František Petrák, der seinerzeit selbst Grafik an der Pädagogischen Hochschule studiert hat und unter anderem auch Buchillustrator tätig ist, wie er die erst vor 13 Jahren entstandene Möglichkeit wahrnehme, sich in den internationalen Kontext integrieren zu können.
Naše škola je umělecko-průmyslová. To znamená, jsou to obory užitého designu. A tam ten kontakt byl zpřetrhaný.
Unsere Schule ist eine Kunstgewerbeschule und als solche basiert sie auf Fächern des angewandten Designs. Und eben hier wurde der Kontakt mit der Welt unterbrochen. Wir hatten keinen Vergleich mit der Welt. Auch wenn unsere Schüler vieles zum Beispiel schon vor 20 Jahren lernen konnten, so konnten sie es nicht in der Praxis zur Geltung bringen, weil kein entsprechender Bedarf bestand. Und so sind nicht wenige talentierte Leute in das Gebiet des Ausstellungswesens abgetaucht, wo sie zum Beispiel Weihnachtsdekorationen mit Spray herstellten. Ähnlich war es auch in anderen Fächern. Wir waren von dem aktuellen Geschehen im Kunstgewerbebereich abgeschnitten, aber trotzdem ist es gelungen, relativ schnell an die Traditionen, die in unserem Land existierten, anzuknüpfen.
Die Kunstgewerbeschule in Uherské Hradiště bietet auch ihren Lehrern die Möglichkeit, sich weiterzubilden, zum Beispiel in der gut ausgestatteten Schulbibliothek. Darüber hinaus organisiert sie fast jedes Jahr Auslandsreisen für die Lehrer. Das weiß František Petrák besonders zu schätzen.
Já jsem vlastně z generace, která po revoluci jsem měl ženu a děti a nemohl jsem cestovat před revolucí, jsem přirozeně necestoval.
Vor der samten Revolution konnte ich gar nicht ins Ausland reisen. Nach der Revolution habe ich dank der Schule fast ganz Europa durchreist. Außer in Großbritannien und Belgien mittels eines Schüleraustausches war ich in Schweden und Spanien. Das war jeweils ein Studienaufenthalt. Im Rahmen des Kunstgeschichtsunterrichts veranstaltet unsere Schule Studienfahrten nach Paris, in die Normandie, nach Italien und so weiter. Also, dank der Schule habe ich kennengelernt, was ich mir immer gewünscht hatte, kennenzulernen. Das Reisen macht es möglich, die Sachen auch mit anderen Augen zu sehen, als dies nur beim Blick von hier, also aus Tschechien, der Fall wäre. Thank you.
soweit unser Besuch in der Kunstgewerbeschule in Uherské Hradiště. Mit ihrem Lehrer František Petrák unterhielt sich Jitka Mládková. Und mit diesen drei Begegnungen beenden wir dieses Programm. Im Namen der ganzen deutschsprachigen Redaktion, die sich an der Vorbereitung der heutigen Sendung beteiligt hat, verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ještě se svítí a ještě teče voda, kdo odpoví ti a kdo ti ruku podá. Ještě se vaří a zdá se, že nám chutná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. A kamna hřejí, hlas mluví do éteru. Ta slova znějí jak rány z revolveru. Lékařská pomoc nicméně není nutná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Volaná srdce jsou dočasně nedostupná. Zvoní to vyzvání a běda.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7... V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30...